Was wir Frauen wollen, von Isabel Allende. Gelesen von Michelle Winter und Nadine Zadam.
Schon im Kindergarten war Isabel Allende Feministin, noch bevor sie den Begriff überhaupt kannte. Im Laufe ihres Lebens legte sie sich regelmäßig mit dem Patriarchat an und kämpfte für die Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen. Inzwischen ist sie in ihren 70ern und immer noch leidenschaftliche Feministin. Diese Blinks resümieren all die Jahre, in denen Isabel Allende gegen aggressive Männlichkeit und Machismo rebellierte. Sie zeigen nicht nur Schnappschüsse aus ihrem Leben, sondern auch nachvollziehbare, passionierte Diskussionen über das Frausein im Allgemeinen. Eine kurze Warnung, bevor wir beginnen. Die Blinks 4 und 7 enthalten potenziell verstörende Inhalte in Bezug auf Abtreibung und Gewalt gegen Frauen.
Blink Nummer 1. Als Feministin geboren.
Isabels Geschichte beginnt mit der Geschichte ihrer Mutter Panchita. Panchita war jung, schön und selbstbewusst. Und sie war unsterblich in einen Mann verliebt, den ihre Familie nicht gut hieß. Ihr Vater bat sie wiederholt, diesen Mann nicht zu heiraten. Doch Panchita hörte nicht auf ihn. Für eine Weile lebte das Paar mit ihren drei Kindern glücklich in Peru. Doch eines Tages beschloss Panchitas Mann, sie zu verlassen. Scheidungen waren zu der Zeit noch illegal, deshalb wollte Panchita die Ehe annullieren lassen. Der Ehemann stimmte dem nur unter der Bedingung zu, dass er sich nie wieder um seine Kinder kümmern müsse. Eines dieser Kinder war Isabel. Panchita war gezwungen, in ihr Elternhaus nach Chile zurückzukehren, wo unerbittlich über sie getratscht wurde. Sie hatte keine Ausbildung, keine Berufserfahrung und keine eigenen Mittel. So bekam Isabel die schädliche Realität einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur zu spüren, bevor sie überhaupt alt genug war, um das in Worte zu fassen. Aber ihre Mutter war nicht die einzige Frau in ihrem Leben, von der erwartet wurde, dass sie sich unterordnete. Den Hausmädchen der Familie ging es genauso. Sie arbeiteten rund um die Uhr und schliefen in winzigen, fensterlosen Zimmern, die lediglich mit Feldbetten und schäbigen Kommoden ausgestattet waren. Wie Panchita fehlten ihnen sowohl Mittel als auch eine Stimme. Mit anzusehen, wie schlecht die Frauen in ihrem Umfeld behandelt wurden, entfachte ein wütendes Feuer in Isabel. Sie war frustriert, dass Männer immer das Sagen zu haben schienen und besessen von der Idee, für die Gerechtigkeit der Frauen zu kämpfen. Diese Wut konnte sie schon als Kind nicht im Zaum halten. Tatsächlich war sie so stur und trotzig, dass Panchita wegen des Temperaments ihrer Tochter sogar ärztlichen Rat suchte. Heute findet Isabel das ironisch. Denn Wut und Trotz gelten bei Männern als völlig normale oder sogar wünschenswerte Eigenschaften. Ihre Wut und ihr Trotz als Mädchen hingegen wurden als Hinweis auf eine psychische Störung gedeutet. Diese Doppelmoral ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen des Patriarchats. Isabel definiert das Patriarchat als ein System der Unterdrückung, das die meisten Gesellschaften bis heute beherrscht. Das Patriarchat teilt Männern besondere Privilegien und Macht zu, was aber oft nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Es fördert nicht nur Frauenfeindlichkeit, sondern auch andere Formen der Aggression. Rassismus, Homophobie und Klassismus, um nur einige zu nennen.
Wir halten fest, dass Isabel Allendes Kindheitserfahrungen ihr die schädlichen Auswirkungen des Patriarchats vor Augen führten und sie richtig wütend machten.
Und welche Lösung gibt es dafür? Den Feminismus. Für Isabel ist der Feminismus sowohl eine Philosophie als auch eine Bewegung, die für das Ende der männlichen Dominanz kämpft. Doch es geht nicht nur darum, Frauen dabei zu helfen, das Patriarchat zu überwinden. Es geht darum, das Patriarchat durch ein besseres System zu ersetzen. Eines, in dem Frausein genauso viel wert ist wie Mannsein.
Blink Nummer 2. Was wir für Liebe tun.
Als Isabel älter wurde, machte sich Panchita Sorgen, dass die feministischen Ideale ihrer Tochter sie in Schwierigkeiten bringen würden, insbesondere bei der Suche nach einem Ehemann. In Chile, wo Isabel aufwuchs, wurden partnerlose Frauen im Alter von etwa 25 Jahren als alte Jungfern abgestempelt. Doch Panchitas Sorgen blieben unberechtigt. Mit 20 verliebte sich Isabel in einen Ingenieurstudenten namens Miguel. Trotz ihrer feministischen Werte hatte Isabel Angst, Junggesellin zu bleiben. So willigte sie ein, Miguel zu heiraten. Isabel beschreibt den Drang nach Liebe als eine Art Tumor im Gehirn von Frauen. Diese Krankheit treibe sie dazu, fast alles für Romantik zu tun. Viele Frauen opferten ihr eigenes Glück, ihre Zeit und ihr Vermögen für ihre romantischen Partner oder ihre Kinder. Aus reiner Liebe. Isabel hält ihren eigenen Tumor für besonders bösartig. Wenn es um Liebe geht, könne sie töricht und blind sein. So wurde sie 1976, viele Jahre nach ihrer Heirat mit Miguel, von einem charismatischen argentinischen Musiker um den Verstand gebracht. Sie brannte mit ihm nach Spanien durch und ließ ihren Mann und ihre beiden Kinder im Stich. Schließlich erkannte sie ihren Fehler und kehrte zu ihrer Familie zurück. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Wenn es um verliebte Männer und Frauen geht, zeigt sich die vorherrschende Doppelmoral in vielerlei Hinsicht. Männer zum Beispiel treffen sich ohne Zögern mit Frauen, die 20 oder 30 Jahre jünger sind als sie selbst. Dagegen gilt es als Tabu oder sogar als obszön, wenn ältere Frauen jüngeren Männern nachstellen. Aber die Normen rund ums Dating verändern sich langsam. Online-Dating ermutigt Menschen, ihre Bedürfnisse ehrlicher auszudrücken. Allerdings ermöglicht es auch neue Formen des Missbrauchs. Nehmen wir als Beispiel die Geschichte von Brenda, einer hübschen, erfolgreichen Geschäftsfrau Mitte 40. Sie lernte online einen charmanten englischen Architekten kennen. Alles lief gut und sie schienen vieles gemeinsam zu haben. Doch dann erhielt Brenda einen Anruf von einem Anwalt. Er erzählte ihr, dass der Architekt in der Türkei verhaftet worden war und dringend Geld benötigte, um die Kaution zu bezahlen. Er bat Brenda, die Kaution auf ein Bankkonto einzuzahlen. Brenda ahnte, was wirklich vor sich ging. Ihr Verdacht bestätigte sich, als sie einen Privatdetektiv konsultierte. Der Architekt war ein bekannter Betrüger. Er verdiente sein Geld damit, Frauen im Internet mit falschen Identitäten zu verführen. Die Moral von der Geschichte? Für Brenda lautete sie, dass man englischen Architekten nicht trauen sollte. Für Isabel, dass sie nicht so schlau war wie Brenda.
Trotz ihrer feministischen Ideale ist sich Isabel bewusst, dass sie eine heillose Romantikerin ist, was sie im Laufe ihres Lebens schon oft in Schwierigkeiten brachte.
Isabel glaubt, dass sie sofort auf die Betrugsmasche des Architekten hereingefallen wäre. Liebe kann eben doch ganz schön kompliziert sein.
Blink Nummer 3 – Die Talente einer Frau.
1967 bekam Isabel einen Job als Journalistin bei einer feministischen chilenischen Zeitschrift namens Paula. Davor hatte sie stets ihr Bestes gegeben, um ihre Pflichten als Ehefrau und Mutter zu erfüllen. Aber innerlich war sie vor Langeweile gestorben. Sie musste sich mit endlosen Aufgaben und Hausarbeiten ablenken, um nicht darüber nachzudenken, wohin ihr Leben führen sollte. Doch als sie begann, für Paula zu schreiben, änderte sich alles. Isabel fand ihre Bestimmung, ihre feministischen Überzeugungen durch das Schreiben auszudrücken. Dank ihres Jobs fühlte sie sich zum ersten Mal wohl in ihrer eigenen Haut. Wenn es ums Schreiben ging, war Isabel nicht unbedingt ehrgeizig. Warum nicht? Nun, vielleicht weil sie gelernt hatte, dass Ehrgeiz eine männliche Eigenschaft sei. Was sie hatte, war Leidenschaft und ein bisschen Glück. Isabels erster Roman, Das Geisterhaus, erschien 1982 nach einem großen Boom der lateinamerikanischen Literatur, der eine Vielzahl wunderbarer Bücher hervorbrachte. Doch fast alle davon stammten von männlichen Autoren. Isabels Roman brach mit dieser ungeschriebenen Regel und wurde ein durchschlagender Erfolg. Isabels überraschendem Durchbruch ist es zu verdanken, dass die Werke von lateinamerikanischen Frauen heute genauso oft veröffentlicht werden wie die von Männern. Natürlich vollzog sich dieser Paradigmenwechsel nicht kampflos. Es dauerte Jahrzehnte, bis Isabel die gleiche Anerkennung erhielt wie ihre männlichen Kollegen. Chilenische Kritiker erkannten Isabels Talent erst lange, nachdem sie den chilenischen Nationalpreis für Literatur gewonnen hatte. Dabei unterstützten sie mehrere Präsidenten, politische Parteien und der Kongress. Allzu oft wird Frauen die Möglichkeit verwehrt, ihr Talent und ihre Kreativität zu entfalten. Früher dachte man, Frauen wären nur für einen Zweck bestimmt: Mutterschaft. Obwohl diese Vorstellung heute nicht mehr so üblich ist, werden die Talente von Frauen immer noch weniger wertgeschätzt als die von Männern. Isabel erlebte dies direkt am Beispiel ihrer Mutter Panchita, die eine begabte Malerin war. Niemand wollte anerkennen, dass Panchitas Arbeit einen Wert hatte. Also tat sie es selbst auch nicht. Das Patriarchat hatte Panchita gelehrt, dass nur Männer wahre Künstler sein könnten. Deshalb kopierte Panchita oft lieber die Bilder anderer, als selbst welche zu entwickeln. So konnte ihr niemand Arroganz oder Anmaßung vorwerfen. Diese Fehlannahme wird in der Wirtschaftswelt und in den Medien immer noch aufrechterhalten. Wenn Frauen schöne Dinge schaffen, handgewebte Textilien, Wandmalereien oder Töpferwaren zum Beispiel, werden diese oft als Kunsthandwerk bezeichnet und billig verkauft.
Fest steht, dass Frauen oft für ihre eigene Schönheit geschätzt werden, aber selten für die schönen Dinge, die sie erschaffen.
Wenn Männer hingegen etwas Schönes kreieren, wird es nicht selten als hohe Kunst bezeichnet und teuer verkauft. Selbst wenn es bloß eine Banane ist, die an einer Galeriewand klebt.
Blink Nummer 4: Die Kontrolle wiedererlangen.
Wenn Isabel morgens aufwacht, springt sie sofort unter die Dusche. Danach schminkt sie sich und zieht Kleidung an, die manche Körperteile bewusst verhüllt und andere betont. Das macht sie auch dann, wenn sie bloß auf ihren Dachboden geht, um zu schreiben. Das ganze Aufheben um ihr Äußeres scheint im Widerspruch mit ihren feministischen Werten zu stehen. Warum das tägliche Aufhübschen und Herausputzen? Ganz einfach. Isabel genießt es, verschiedene Stoffe, Farben und Make-up zu kombinieren. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Weiblichkeit und Feminismus unvereinbar sind. In Wirklichkeit ergänzen sie sich wunderbar. Das Problem ist das Patriarchat, das versucht, die Weiblichkeit und den Schönheitssinn der Frauen gegen sie zu verwenden. Das geschieht zum Teil, weil sich mit der Unsicherheit von Frauen viel Geld verdienen lässt. Dafür muss man ihnen erst erzählen, dass sie unattraktiv oder in irgendeiner Weise fehlerhaft sind und so ihr Selbstvertrauen schwächen. Dann wird diesen unsicheren Frauen ein Produkt präsentiert, das die Mängel angeblich beheben kann. Wie ein brandneuer Lippenstift. Schönheit ist natürlich bei weitem nicht das einzige Werkzeug, mit dem Frauen manipuliert und kontrolliert werden. Auch wenn es um ihre Sexualität geht, werden Frauen immer noch unterdrückt. Dank der Antibabypille können viele Frauen ihr Sexualleben genießen, ohne eine ungewollte Schwangerschaft befürchten zu müssen. Doch der Kampf um die reproduktiven Rechte ist noch lange nicht vorbei. Vor allem, wenn es um das Thema Abtreibung geht. Isabel ist eine entschiedene Verfechterin der legalen Abtreibung aufgrund einer Erfahrung, die sie als Jugendliche machte. Als Isabel 18 war, kam ein 15-jähriges Mädchen namens Selina zu ihr, um sie um Hilfe zu bitten. Selina war schwanger geworden, doch zu dieser Zeit waren Abtreibungen in Chile illegal und standen unter schwerer Strafe. Selina war verzweifelt. Sie zog sogar Selbstmord in Betracht. Isabel gelang es, einen Arzt zu finden, der heimlich eine Abtreibung vornehmen konnte. Sie begleitete Selina in die Klinik und half am Ende sogar dabei, die Narkose zu verabreichen. Am Ende der Prozedur blickte Isabel auf den Haufen blutiger Lappen in einem Eimer auf dem Boden, lief zur Toilette und musste sich prompt übergeben. Jetzt, in ihren späten 70ern, kämpft Isabel mit der Isabel Allende Foundation für Frauen, die ungewollt schwanger werden. Darüber hinaus unterstützt die Hilfsorganisation auch Frauen in anderen schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel jene, die unter Frühverheiratung, Zwangsarbeit, Prostitution, Missbrauch und sexuellen Übergriffen leiden.
Wir sehen, für Isabel ist es aufgrund persönlicher Erfahrungen selbstverständlich, sich für die reproduktiven Rechte und die sexuelle Freiheit von Frauen einzusetzen.
Was die Abtreibung betrifft, ist die Beweislage eindeutig. Der Abtreibungsprozess kann traumatisch sein, doch das Trauma, eine ungewollte Schwangerschaft austragen zu müssen, kann weit schwerwiegender sein. Trotzdem glauben Männer, die weder Erfahrung mit Schwangerschaft, Geburt noch Mutterschaft haben, über den Körper von Frauen entscheiden zu können. Es ist an der Zeit, dass Frauen sich diese Kontrolle zurückholen.
Blink Nummer 5. In Würde altern.
Bevor sie 70 wurde, fühlte sich Isabel nicht älter als mit 40 oder 50. Multitasking war keine große Sache. So etwas wie faule Sonntage, ausgedehnte Mittagspausen oder langes Ausschlafen gab es nicht. Jeden Morgen sprang sie anmutig aus dem Bett und war bereit, den Tag zu beginnen. Jetzt sind die Dinge etwas anders. Anstatt aus dem Bett zu springen, krabbelt sie eher. Ihre einzige Verpflichtung ist das Schreiben. Doch sie braucht immer eine Weile, um damit anzufangen. Mit Kaffee und Willenskraft schafft sie es 4 oder 5 Stunden am Tag. Die moderne Gesellschaft tut sich schwer damit, übers Altern zu reden. Obwohl Altersdiskriminierung als politisch unkorrekt gilt, wird Altern immer noch wie eine Art Charakterfehler behandelt. Etwas, das repariert, eliminiert oder rückgängig gemacht werden muss. Wenn Frauen mit Anmut und Freude altern, fragt man sich, was ihr Geheimnis ist. Das Geheimnis von Sophia Loren, die Filmikone aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, sind eine gute Körperhaltung und viel Spaghetti. Den Ratschlag zur Körperhaltung hat Isabel übernommen, aber nicht den zu den Spaghetti. Sie hat es einmal versucht und 10 Pfund zugenommen. Isabel hält es eher wie ihre Freundin Olga Murray, eine Aktivistin, die trotz ihrer 94 Jahre noch voll im Leben steht. Auf einer Reise nach Nepal hatte Olga einmal ein Fest besucht. Dort gab es Musik, Tanz und ausgefallene Kostüme. Am Rande der Feierlichkeit stand eine Reihe von Bussen. Dort konnten Väter ihre Töchter verkaufen. Ein Mädchen im Alter zwischen 6 und 8 Jahren brachte ungefähr den Preis einer Ziege oder Kuh ein. Die Busse brachten die Mädchen dann zu ihrer neuen Arbeit in Bordellen oder als sogenannte Kamlaris, einer in Nepal damals üblichen Form der Sklaverei. Nachdem Olga von den Kamlaris erfahren hatte, machte sie es sich zur Lebensaufgabe, ihnen zu helfen. Sie und ihre Organisation, die Nepal Youth Foundation, haben seit Gründung etwa 15.000 angehende Kamlaris gerettet und betreut. Dank ihrer Bemühungen hat die nepalesische Regierung die Kamlari-Praxis inzwischen offiziell verboten. Olgas Einsatz hat sie jung und fit gehalten. Mit 94 Jahren reist sie immer noch mehrmals im Jahr zwischen Nepal und Kalifornien hin und her. Wenn sie in Kathmandu ankommt, wird sie von Tausenden glücklicher und dankbarer Kinder begrüßt. Und trotz der anstrengenden Arbeit, Spendensammlungen und Organisationsverwaltung hat Olga immer ein Lächeln auf den Lippen.
Aus Olgas Geschichte können wir mitnehmen, dass das Geheimnis ewiger Jugend darin liegt, sich eine sinnvolle und erfüllende Lebensaufgabe zu setzen.
Es gibt Millionen älterer Frauen wie Olga, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Wir könnten ihnen den Titel der mutigen Großmütter verleihen. Das sind Frauen, die über viel Lebenserfahrung verfügen und sich nicht länger damit aufhalten, anderen zu gefallen. Diese furchtlosen Stimmen braucht die Welt, um sich zu verändern.
Blink Nummer 6. Der Dieb und der Kalif.
Vor langer Zeit wurde in Bagdad ein Dieb beim Stehlen erwischt. Man brachte ihn vor den Kalifen, um ihm zur Strafe die Hände abzuhacken. Doch zu seinem Glück war der Kalif an diesem Tag besonders gut gelaunt. Statt ihn zu bestrafen, machte er dem Dieb ein Angebot. Er käme frei, wenn er ein Rätsel löse. »Sag mir, was Frauen wollen«, befahl der Kalif. Der Dieb dachte eine Weile über die Frage nach und antwortete schließlich, »Frauen wollen gehört werden. Frag sie, was sie wollen, und sie werden es dir sagen.« Auch Isabel hat sich mit der Frage des Kalifen beschäftigt. Doch als sie »Was wollen Frauen?« im Internet recherchierte, fand sie zunächst eine Reihe von Selbsthilfetipps für Männer, die Frauen verführen wollen. Ein Autor behauptete, dass Frauen harte Kerle wollten, die sie herumkommandieren, weil sie es heimlich genossen, machtlos und untergeordnet zu sein. Isabel bezweifelt das. Auf sie selbst und alle Frauen, die sie kennt, trifft es jedenfalls nicht zu. Was wollen Frauen also wirklich? Isabel glaubt, dass sie ein paar Dinge nennen kann, die für alle gelten. Sicherheit, Frieden, Respekt, Kontrolle über den eigenen Körper und natürlich Liebe. Leider bleiben diese Dinge in einer patriarchalen Gesellschaft vielen Frauen verwehrt. Gewalt gegen Frauen zum Beispiel gibt es immer noch überall auf der Welt. In den Vereinigten Staaten wird alle 6 Minuten eine Frau vergewaltigt. Und diese Zahl bezieht sich nur auf die gemeldeten Fälle. In Mexiko werden täglich etwa 10 Frauen ermordet. Im Nahen Osten und in Asien werden jedes Jahr schätzungsweise 5000 Mädchen und Frauen von Männern getötet, weil sie vermeintlich die Familienehre verletzt haben. Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall. Sie ist ein fester Bestandteil des Patriarchats. Es ist möglich, dass dies zum Teil ein Ergebnis unserer Biologie ist. Der männliche Körper schüttet bei Bedrohung vor allem Adrenalin und Testosteron aus. Das verursacht die bekannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Wenn Frauen bedroht werden, schüttet ihr Körper vor allem Östrogen und Oxytocin aus. Letzteres ist ein Hormon, das Vertrauen, Bindung und den natürlichen Schutzinstinkt fördert. Das Patriarchat befördert Aggression, Missbrauch und Einschüchterung, wobei die Opfer meist Frauen sind. Frauen müssen 2-mal nachdenken, bevor sie an einer Gruppe fremder Männer vorbeigehen. Ihnen wird Selbstverteidigungstraining für Orte und Situationen ans Herz gelegt, an denen sie eigentlich sicher sein sollten. Warum empören sich die Leute nicht mehr darüber? Kurz gesagt, weil Menschen sich durch Gewalt und Angst leicht kontrollieren lassen.
Die Frage, was Frauen wollen, beantwortet Isabel mit dem Wunsch nach Liebe, Sicherheit, Respekt und Entscheidungsfreiheit, was patriarchalische Strukturen jedoch viel zu oft nicht erlauben.
Isabel glaubt, dass Männer Angst vor weiblicher Macht haben. Das ist der Grund, warum Tausende von Frauen als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden und warum vielen Frauen heute noch der Zugang zu Bildung verwehrt wird. Um diese Probleme zu lösen, müssen wir für einen gesellschaftlichen Wandel kämpfen. Aber wie?
Blink Nummer 7. Das Ende des Patriarchats.
Es war das Jahr 1995 und Isabel war mit ihrem 2. Ehemann Willi und ihrer Freundin Tabra in Indien unterwegs. Ihr Auto holperte über eine schlecht geebnete Landstraße. Schließlich war es zu viel für den Motor, der überhitzte und aufgab. Während sie darauf warteten, dass der Motor wieder abkühlte, entdeckten Isabel und Tabra eine Gruppe von Frauen und Kindern, die im Schatten eines nahegelegenen Baumes spielten. Sie schlenderten hinüber und spielten eine Weile mit den Kindern. Eine der Frauen überreichte Isabel schließlich einen seltsamen Haufen Lumpen. Als sie den Stoff beiseite schob, sah sie schockiert, dass darin ein neugeborenes Baby eingewickelt war. Sie versuchte, das Baby zurückzugeben, aber die Mutter wollte es nicht wieder zurücknehmen. Isabel war so fassungslos, dass sie wie angewurzelt auf der Stelle stehen blieb. Schließlich rannte der Fahrer ihres Wagens herbei, riss Isabel das Baby aus den Armen und übergab es einer anderen Frau. Nachdem sie wieder ins Auto gestiegen waren, fragte Isabel den Fahrer, was gerade passiert sei. Seine Antwort? Es war ein Mädchen. Keiner will Mädchen. Überall auf der Welt beten Eltern darum, Jungen statt Mädchen zu gebären. Die einzige Möglichkeit, dem ein Ende zu setzen, ist, dem Patriarchat ein Ende zu setzen. Denn das gibt vor, dass Frauen weniger wert sind als Männer und zelebriert Männlichkeit, während es Weiblichkeit bestraft. Also, wie gelingt uns das? Auf der Makroebene müssen wir Geld in Frauen investieren. Frauen in Entwicklungsländern neigen dazu, dieses Geld in Nahrung, Gesundheitsvorsorge und Schulbildung für ihre Kinder zu stecken. Diese Art von Investitionen fördert Familien, was wiederum dazu führt, dass ganze Gemeinschaften gedeihen. Und wenn es vielen Gemeinschaften gut geht, geht es auch ganzen Ländern gut. Statistiken zeigen, dass Frauen in wohlhabenden Ländern oft mehr Rechte bekommen. Auf einer persönlichen Ebene müssen wir das Gemeinschaftsgefühl zwischen Frauen fördern. Denn wenn Frauen zusammenkommen, können sie sich gegenseitig stärken. Isabel und ihre Schwiegertochter Lori bekamen einen Eindruck davon, als sie eine kleine Gemeinschaft von Frauen in Kenia namens Kibisom besuchten. Die Gemeinschaft war gegründet worden, nachdem AIDS eine ganze Generation von Müttern und Vätern dezimiert hatte. Vor allem Witwen, alte Frauen, schwangere Teenager und Waisen waren zurückgeblieben. Isabel und Lori stellten sich vor und die Frauen bildeten einen Kreis, um von ihrem Leben zu erzählen. Trotz all des Schmerzes und Verlustes, den sie erlitten hatten, wirkten sie nicht traurig. Sie lachten, scherzten und sangen die ganze Zeit. Isabel wünscht sich eine Welt voller solcher Frauenkreise. Denn Millionen solcher Kreise könnten das Ende des Patriarchats bedeuten. Und wie würde eine Welt ohne Patriarchat aussehen?
Eine Welt ohne Patriarchat wäre für Isabel voller Schönheit und Frieden, voll von gegenseitigem Respekt und Mitgefühl und frei von Benachteiligung aufgrund von Alter, Geschlecht, Ethnie und Klasse.
Diese Welt ist nicht nur eine fantastische Utopie. Sie ist ein Projekt, auf das wir gemeinsam hinarbeiten können.
Das war unser Einblick in Isabel Allendes bewegendes Buch »Was wir Frauen wollen«. Schon seit ihrer Kindheit in Chile ist Isabel Allende glühende Feministin. Inzwischen lebt sie mit ihren zwei Hunden und ihrem Ehemann Roger in Kalifornien. Aber an ihren Überzeugungen hat sich nichts geändert. Jeden Morgen grüßt sie die Geister ihrer verstorbenen Familienmitglieder und dankt für all das Gute in ihrem Leben. Für Liebe, Gesundheit und das Schreiben. Und sie träumt weiterhin vom Ende des Patriarchats. Von einer inklusiven und egalitären Gesellschaft, einem unberührten Planeten und einer Welt voller Freude. Hoffentlich haben dich diese Blinks in deinem Feminismus bestärkt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.